Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Friday for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle vier Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.
Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Talks for Future. Ich bin Clara und neben mir sitzt heute wieder Helena.
Hallo zusammen.
Und wir reden heute, nicht erschrecken bitte, über das Thema Geld und Finanzen und Investieren.
So, und wir möchten beide am Anfang unbedingt betonen, dass wir keine Experten sind. Also wir haben uns im Voraus auf diese Folge stärker mit dem Thema beschäftigt und sind aber natürlich noch ganz am Anfang und möchten einfach so einen ersten Überblick geben von dem, was wir mittlerweile darüber rausgefunden hat, was uns darüber rausgefunden haben, was uns an dem Thema wichtig ist und das Ganze eben aus nachhaltiger Perspektive, also aus Perspektive von Klima, sozialen Standards und so weiter und so fort.
Um das mal kurz für euch einzuordnen, ich hatte bis vor circa 2 Wochen überhaupt nichts mit dem Thema am Hut und dann kam Helena an und war mega motiviert, Clara, lass uns über Finanzen reden. Ich habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt als Vorbereitung auf die Folge hier, aber Helena, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist.
Also der ursprüngliche Anstoß bei mir ist mittlerweile, glaube ich, schon 1-2 Jahre her. Ich habe in irgendeinem Video mal Werbung gesehen. Es war eine Werbung für ein Crowdinvesting. Und zwar ging es dabei um ein Projekt, wo in Afrika Solarzellen installiert werden sollten für die Stromerzeugung eben. Was jetzt so, finde ich, auf den ersten Blick sehr logisch klingt, dass man in Afrika Sonne nutzt, um Energie zu gewinnen. Aktuell wird in Afrika tatsächlich noch sehr viel Diesel zur Stromerzeugung genutzt, was jetzt zum einen nicht so effizient ist und zum anderen nicht so super fürs Klima. Genau. Und jedenfalls wurde dann dieses Projekt eben vorgestellt. Und ich habe es vorhin gerade schon erwähnt, die nutzen Crowdinvesting zum Investieren. Und Crowdinvesting ist was, wo jeder, also auch du und ich, auf deren Internetseite gehen können und denen ein bisschen Geld geben können, damit sie dieses Projekt installieren können. Da gibt es dann bestimmte Bedingungen, wie viel sie mindestens erreichen müssen, bis wann und so weiter und so fort. Und wenn sie aber ihr Ziel erreichen und dann tatsächlich diese Solarzellen da installieren, dann kriegen wir irgendwann als Investoren auch wieder eine Auszahlung. Also wir kriegen unser Geld zurück plus im besten Fall auch ein bisschen was an Rendite. So mal ganz kurz abgerissen über genauere Finanzierungsmöglichkeiten, also auf das ganze Thema, was man alles tun kann, gehen wir, glaube ich, später einfach nochmal genauer ein. Jedenfalls habe ich das als Laie gehört und dachte mir in erster Linie, klingt super cool, klingt super spannend, aber auf der anderen Seite habe ich auch gar keine Ahnung davon, kriege ich mein Geld auch überhaupt wieder zurück. Und jetzt habe ich neulich nochmal irgendwas über dieses Projekt gehört und dachte mir, okay, jetzt informiere ich mich wirklich drüber, weil ich es eine sehr spannende Möglichkeit finde, auch sich auf andere Art für Klimaschutz einzusetzen, auch eben mit Geld, einfach Geld irgendwo hinschieben und dann arbeitet es das da für mich, tut was Gutes und ich kriege sogar vielleicht wieder ein bisschen was raus davon. Genau, so viel zu mir und meinem Zugang zu Geld. Clara, du hast gerade schon angerissen, dass du mit Geld nichts so am Hut hattest, aber jeder hat ja irgendwie auch Gefühle zu Geld auf irgendeiner Art. Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, wie das bei dir früher war?
Also ich sage es dir ganz ehrlich, Geld war irgendwie meistens negativ behaftet, dadurch, es soll jetzt nicht klingen, als wäre meine Familie mega arm, aber wir sind halt auch nicht im Geld geschwommen und wenn über Geld geredet wurde, dann, weil es an irgendeiner Stelle zu wenig war. Das war auch nicht ständig, aber es war halt, wenn dann, irgendwie nicht so gut. Und deshalb hatte ich auch einfach lange überhaupt keinen Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil halt, wenn es das Thema immer nur negativ behaftet ist, dann ist halt da keine Motivation irgendwie da für irgendwas.
Ganz klar, dann macht es auch überhaupt keinen Spaß, einfach sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube ganz ehrlich, dass du auch gar keine so große Ausnahme hier darstellst, beziehungsweise, also wir sind ja hier im Schwabenländle und Thema Geld wird ja eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Das Einzige, was mit Geld passiert ist, es wird gespart. Deswegen, ja, das war auch ein weiterer Grund für uns, jetzt heute nochmal zu sagen, okay, wir gehen dieses Tabuthema jetzt wirklich an, gerade hier im Schwabenland, und sprechen einfach ein bisschen darüber, weil es trotzdem ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und es kann auch Spaß machen. Also ich habe wirklich Spaß an dem Thema gefunden. Da bin ich später noch gespannt drauf, was du jetzt sagst, nachdem du dich ein bisschen eingelesen hast, ob du jetzt vielleicht doch ein bisschen positiver gestellt bist.
Genau. Und also uns als Klimaaktivistin heute ist einfach mega wichtig hervorzuheben, dass Geld nicht böse und schlecht sein muss, in dem, für was es benutzt wird, sondern dass Geld auch viel Gutes bewirken kann, wenn die richtigen Dinge damit passieren, sozusagen.
Das stimmt, das stimmt. Und was mir jetzt auch noch sehr wichtig ist zu sagen, man sollte vor dem Thema Geld auf keinen Fall weglaufen, weil Geld ist nun mal wichtig. Geld regiert auf irgendeine Art halt dann doch die Welt. Und gerade im Alter, wenn wir nicht mehr uns aktiv was dazu verdienen, kann es sonst auch wirklich zu einem Problem werden. Thema Altersarmut, davon sind Frauen nochmal um einiges mehr betroffen als Männer. Wenn wir jetzt allein ein Beispiel nehmen, wie eine Frau hat vielleicht sogar einfach eine gute Ausbildung, geht studieren, kriegt dann doch irgendwann ein Kind mit 28, weiß ich ja nicht, dann ist sie vielleicht sogar 3 Jahre in Mutterschutz oder kümmert sich eben ums Kind und danach steigt sie wieder Teilzeit ein. Ist, glaube ich, ein Modell, das vielen halbwegs bekannt vorkommt, weil es einfach so noch ganz viel gelebt wird. Und wenn die Beziehung mit ihrem Mann glücklich endet, beziehungsweise das ganze Leben über glücklich bestehen bleibt, ist ja alles super, weil dann bleibt man zusammen. Wenn auch beide so vom Einkommen alles reicht, dann ist super, dann reicht ja auch die Rente von beiden für beide. Wenn aber die Beziehung sich dann doch irgendwann mal auflöst, steht die Frau dann irgendwann ziemlich doof da, wenn sie einfach nur halbtags gearbeitet hat und eben viel, viel weniger in die Rentenkasse eingezahlt hat und dementsprechend massiv weniger ausgezahlt kriegt und sich dementsprechend im Alltag quasi, von Pfandflaschen ernähren muss.
Ja, Randnotiz, vor allem, weil Frauen, selbst wenn sie gleich viel wie Männer arbeiten, weniger gezahlt bekommen, was dann auch wieder, also unser Beispiel gerade war auf ein heterosexuelles Paar bezogen, wenn dann wir...
Entschuldigung, ja, ja.
Alles gut, ist ja auch einfach, was man viel, viel noch so hat, aber also für die lesbischen Paare da draußen sieht es dann halt auch wieder scheiße aus, selbst wenn nur eine da zu Hause bleibt, weil auch die andere dann nicht das kriegt, was ein Mann an ihrer Stelle kriegen würde.
Ja, da möchte ich noch kurz einhaken, das ist natürlich nicht immer so, aber die Tendenz dazu ist auf jeden Fall da.
Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle 4 Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.
So, jetzt sind wir hier zurück bei Talks for Future. Ich bin Clara und neben mir sitzt Helena.
Hello again.
Und wir reden heute über das Thema Finanzen. Wir haben vorhin schon abgeklärt, Helena beschäftigt sich damit schon etwas länger als ich. Deshalb, Helena, würde ich dich jetzt einmal ganz plump fragen, warum sollte man eigentlich investieren?
Ja, also wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen. Warum überhaupt Geld haben, muss ich, glaube ich, keinem erläutern. Geld haben ist einfach sinnvoll und lieber Geld als kein Geld, glaube ich. Da würde mir soweit jeder zustimmen. Und vor allem beim Investieren geht es um Geld haben für später. Und eben dann auch beim Thema richtig investieren, mit Rendite investieren, da geht es darum, mehr Geld haben für später. Also Geld jetzt schon auf die Seite legen und dann kann sich das da magisch vermehren. Und am Ende habe ich dann mehr. Was man jetzt sonst kennt, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Geldanlage. Man kann ja auch einfach nur Geld auf die Bank legen, wo wir jetzt jahrelang quasi gar keine Zinsen hatten und das Geld eher weniger geworden ist, weil durch die Inflation reduziert sich eben der Wert von dem Geld. Deswegen ist Geld einfach nur anlegen, beziehungsweise einfach nur auf der Bank ablegen, eine relativ sichere Möglichkeit, weil wir eben davon ausgehen können, dass unsere Banken soweit uns das Geld auch auszahlen, wenn wir zum Automaten gehen. Aber es ist jetzt nicht sonderlich rentabel. Es gibt da so dieses magische Dreieck der Vermögensanlage. Das ist ein Dreieck, das ein bisschen darstellen soll, wie Geld quasi sein kann oder wie die Anlagemöglichkeiten von Geld sein können. In diesem Dreieck steht in der einen Ecke Sicherheit, in der anderen Ecke Liquidität und in der letzten Ecke Rentabilität. Das heißt, wir müssen uns immer für ein, maximal zwei Dimensionen davon entscheiden und es kann niemals, also wenn ich mein Geld anlege, kann es niemals sicher und rentabel und liquide sein. Also entweder ich bringe mein Geld zum Beispiel zur Bank, dann habe ich es da relativ sicher und liquide, heißt ich kann schnell darauf zugreifen, aber es ist jetzt nicht sonderlich rentabel. Oder ich kann mein Geld halbwegs rentabel und sicher anlegen, aber dann habe ich nicht so schnell Zugriff drauf. Also man muss sich immer so ein bisschen entscheiden, was einem wichtig ist. Und beim Investieren, das ist jetzt eben was, wo, also da geht es wirklich um langfristige Anlage. Man versucht meistens größere Rentabilität zu erreichen, also dass es sich rentiert, dass man eben auch wieder mehr Geld zurückkriegt, dass das Geld nicht schrumpft, sondern tendenziell mehr wird. Aber man verzichtet beim Investieren vor allem auf die Liquidität, also darauf, dass ich schnell rankomme. Weil wenn ich 5 Euro anlege und morgen wieder abhebe, dann sind das nicht, also im dümmsten Falle sind es weniger als 5 Euro, aber definitiv nicht so viel, dass ich mir großartig viel mehr damit kaufen kann.
Genau, was wir jetzt heute in der Sendung noch mit reinbringen wollen, ist die Komponente Nachhaltigkeit und nachhaltige Investments beziehungsweise grüne oder ethische. Die drei Begriffe werden in dem Fall meistens als Synonyme benutzt.
Also bei uns werden sie auf jeden Fall als Synonyme benutzt.
Genau. Und das, wie man das bei seiner Geldanlage noch mit einfließen lassen kann und sollte auch. Okay, Helena, wollen wir vielleicht einmal zu den Grundbegriffen kommen?
Ja, sehr gerne. Ist wahrscheinlich sinnvoll.
Okay, wir haben uns drei Grundbegriffe rausgesucht, in was man investieren kann, sozusagen. Mehr oder weniger das, ja.
Genau, die drei größten Klassen, so wie und in was man investieren kann.
Genau. Und da ich mich noch nicht so damit auskenne wie Helena, werde jetzt ich einmal sagen, wie weit ich den Begriff verstanden habe. Und dann wird Helena sozusagen mich mit einer Definition verbessern.
Gut, probieren wir das doch mal. Clara, was sind Aktien?
Also Aktien sind, soweit ich es verstanden habe, einfach quasi Anteile an einem Unternehmen, die du dir kaufen kannst. Und wenn dann das Unternehmen Gewinn macht, wächst, sich vergrößert in irgendeiner Form, dann kriegst du natürlich, wenn du es ausgezahlt haben wollen würdest, wieder mehr Geld für die Aktie, weil halt das Unternehmen gewachsen ist und mehr Geld bekommen hat.
Genau, genau. Also es geht um du hast es bis zu dem Punkt auf jeden Fall ziemlich richtig erklärt, wie ich das auch verstanden habe. Wie gesagt, ich bin auch keine Expertin in dem Thema. Aber ja, also es geht darum, Aktien sind Anteile an Unternehmen, da hattest du recht. Und man hofft eben, dass das Unternehmen an Wert gewinnt. Also dass das Unternehmen einen Wertzuwachs hat, zum Beispiel, dass es seine Produkte mehr verkaufen kann oder wie auch immer. Und genau, dementsprechend hat man da eine Einzelaktie und vertraut eben darauf, dass genau dieses Unternehmen sehr erfolgreich sein wird und dementsprechend die Aktie, die man vielleicht am Anfang für zum Beispiel 50 Euro gekauft hat, ist, wenn man Glück hat, dann irgendwann später 75 Euro oder noch viel mehr wert. Wenn man Pech hat, halt weniger. Und was ganz wichtig bei Einzelaktien auch ist, vor allem jetzt aus dem Nachhaltigkeitsaspekt raus, wenn du Einzelaktien erwirbst, hast du Stimmrecht. Denn wenn du eine Aktie kaufst, bist du ein Aktionär, also ein Anteilhaber an dem Unternehmen. Also dir gehört tatsächlich ein kleiner Teil von dem Unternehmen und das gibt dir Stimmrecht. Und Aktiengesellschaften müssen eben einmal im Jahr eine Hauptversammlung veranstalten, wo du als Aktionär kommen darfst. Und ein gewisses Stimmrecht hast. Das Stimmrecht ist, glaube ich, abhängig davon, wie viel du von dem Unternehmen gekauft hast. Heißt, wenn du was nur für 50 Euro kaufst und das Unternehmen aber 50 Milliarden, keine Ahnung, was wert ist, dann hast du jetzt nicht so ein großes Stimmrecht dran. Aber eben trotzdem, je mehr Leute eben mitstimmen, desto mehr kann man eben wichtige Fragen beeinflussen. Da geht es zum Beispiel um Fragen, wie der Jahresgewinn verwendet werden soll oder wie Kapitalerhöhungen gehandhabt werden sollen, ob die Satzung geändert werden soll und so weiter. Und das ist vor allem aus Nachhaltigkeitsperspektive natürlich sehr interessant, wie das Unternehmen handeln soll. Das kannst du direkt mit beeinflussen. So, okay, so viel zu Aktien. Clara, Ausfragerunde geht weiter. Was ist ein Fonds?
Okay, also ein Fonds beinhaltet quasi mehrere Aktien, an der Stelle so zu so kleinen Teilen, aber dass du kein Stimmrecht mehr hast, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach weil du es in einem Fonds kaufst und nicht als Einzelding. Genau, diese Fonds haben, also es gibt unterschiedliche Fonds, jeder Fonds hat irgendwelche Kriterien, die erfüllt werden müssen quasi, damit die Unternehmen da mit reinkommen und ob Unternehmen eben diese Kriterien erfüllen, wird dann kontrolliert von denen, die diesen Fonds managen.
Ja, im weitesten Sinne stimmt das. Also ein Fonds ist ein Sammelsurium von verschiedenen Aktien. Also in einem Fonds sind immer verschiedene Aktien drin. Und ja, du hast ganz recht, es ist nicht dieses Stimmrecht dabei. Ein Fonds ist im Gegensatz zum ETF, Entschuldigung, das muss ich dir jetzt schon vorgreifen, um den Unterschied klarzumachen, ist aktiv gemanagt. Das heißt, es gibt einen Fondsmanager, ein echter Mensch, der angestellt ist und der auswählt, was in den Fonds reinkommt, welche Aktie und welche nicht. Und dabei orientiert er sich eben an bestimmten Kriterien. Genau, so weit in erster Linie. Auf Nachhaltigkeitsperspektive bezogen ist es zum Beispiel ein Unternehmen, das sehr nachhaltig orientiert ist, darf rein und eins, was laut den Nachhaltigkeitskriterien dieses Fonds nicht nachhaltig ist, kommt nicht rein. Bei Fonds ist es so, dass die vor allem im Vergleich zu ETFs, es tut mir leid, ich muss wieder vorgreifen, oft als teurer und weniger rentabel bewertet werden, weil du ja den Fondsmanager natürlich mitbezahlen musst. Die Person muss ja auch von irgendwas leben. Genau, so viel jetzt mal da dazu. Dann müssen wir aber jetzt, weil ich das auch schon so oft erwähnt habe, auf jeden Fall auf die ETFs eingehen. Clara, was hast du verstanden? Was ist ein ETF?
Genau, also ETFs sind von dem, was drin ist, also ist auch wieder einfach mehrere Aktien von unterschiedlichen Unternehmen. Der große Unterschied ist eben, das hast du schon angedeutet, ETFs sind nicht von irgendeinem Menschen direkt verwaltet, sondern welche Unternehmen da drin sind oder nicht, hängt von, ich weiß leider nicht mehr den korrekten Plural von Index, aber es hängt von davon ab.
Indizes,
so heißt es. Genau, also ein ETF wird von einem Indiz sozusagen gemanagt und der sagt dann einfach diese drei Dinge oder so. Also der sagt beispielsweise, die halt am wenigsten Kohlenstoff ausstoßen und dann kommen die da rein. Und wenn dann eins davon auf einmal mehr ausstößt, dann fliegt das raus und das nächste von der Liste rutscht nach. So habe ich das verstanden.
Genau. Den wichtigsten Unterschied hast du auf jeden Fall erwähnt, also zwischen Fonds und ETFs. ETFs sind auch Fonds, Töpfe, was auch immer, von Aktien. Und die werden passiv gemanagt. Heißt, wie du richtig gesagt hast, es steht kein Mensch dahinter und kontrolliert, was darf rein, was darf nicht rein, sondern es passiert eben automatisch. Und Fonds bilden immer einen Index nach. Das hast du auch schon richtig rausgearbeitet. Dieser Index kann jetzt, wie du gesagt hast, zum Beispiel auf Nachhaltigkeitskriterien basieren. Es gibt aber auch einfach Fonds, die zum Beispiel die Weltwirtschaft nachbilden oder den DAX nachbilden. Wie genau das funktioniert, da müsst ihr also da müsst ihr ETF-Experten fragen, das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, aber es ist eben der entscheidende Unterschied. ETFs werden passiv gemanagt, deswegen muss man eben auch nicht den Fondsmanager bezahlen, deswegen sind die meistens ein bisschen günstiger. Und aber es steht eben auch keine Person dahinter, die qualitativ überprüfen kann, ist das jetzt tatsächlich so oder sollte dieses Unternehmen zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsaspekten da wirklich reinfallen? Da gehen wir, glaube ich, später einfach noch ein bisschen genauer drauf ein, wie genau, was genau Fonds und ETFs, wo die mit der Nachhaltigkeit besser oder schlechter zusammenhängen. Außerdem möchte ich noch kurz erwähnen, dass die ETFs direkt an der Börse gehandelt werden.
Genau. Soweit mal zu den Grundbegriffen. An der Stelle wichtig, die sind nicht 100% vollständig, bevor irgendwelche FinanzexpertInnen jetzt angerannt kommen. Wir haben zum Beispiel die Anleihen rausgelassen oder auch das Crowdinvesting, über das wir einfach viel zu wenig wissen, als dass wir das Gefühl haben, wir sollten jetzt darüber reden, weil wir reden lieber nicht darüber, bevor wir irgendeinen Mist erzählen.
Genau. Nichtsdestotrotz, die Dinge, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, da haben wir uns jetzt ein bisschen informiert und können auf jeden Fall schon mal die Grundbegriffe und vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit, worüber viel zu wenig geredet wird, aktuell noch, einfach ein bisschen darstellen und euch auch dahin mitnehmen. Gut, nachhaltiges Investieren. Die Frage ist, was überhaupt nachhaltiges Investieren heißt. Clara, kannst du da vielleicht einfach sagen, was du bisher so darunter verstehst?
Im Grunde geht es da halt darum, das Geld in nachhaltige Firmen und Projekte zu stecken und nicht in die Unternehmen, die Kohle aus der Erde holen oder so.
Zum Beispiel, genau. Okay. Über Kriterien und Siegel und so weiter sprechen wir, glaube ich, einfach ein Stück später. Ich würde jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, Vor- und Nachteile von nachhaltigen Investieren, weil ja oft so ein bisschen das Klischee ist, da kriegt man keine Rendite. Also es lohnt sich finanziell nicht, in Nachhaltigkeit zu investieren. Und da möchte ich gleich am Anfang ganz kurz eine kleine Studie vorstellen, und zwar wurde die an der Universität Hamburg durchgeführt, und zwar wurden dabei 2000 wissenschaftliche Artikel sich angeguckt, und die Forscher haben eben geguckt, wie hängt Nachhaltigkeit mit finanziellem Erfolg zusammen und haben in über 50% der Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und finanziellem Erfolg der Anlage eben feststellen können und in weniger als 10% einen negativen Effekt. Heißt, in über 90% wurde auf jeden Fall mal kein negativer Effekt festgestellt bei diesen wissenschaftlichen Studien. Und das ist, glaube ich, schon mal, kann einem zumindest mal den ersten Schwung an Unsicherheit nehmen, den man vielleicht haben könnte, wenn man jetzt vorhat, sein Geld nachhaltig anzulegen.
An der Stelle noch kurz, weil mir gerade auffällt, dass wir schon 2-3 Mal jetzt von Rendite gesprochen haben. Das ist im Grunde der Begriff für, du vermehrst dein Geld und bekommst mehr raus, als du reinsteckst. Also, ich weiß nicht, Helena, ob du das noch einen Tick besser erklären kannst, aber
Ich glaube, die Leute, die schon mal irgendwas davon gehört haben, die haben es verstanden, und die anderen, für die hast du es, glaube ich, ganz gut erklärt. Danke für die Ergänzung. Wenn wir schon bei Rendite sind, dann möchte ich noch kurz auf hier Nachhaltigkeit und Rendite eingehen. Es ist tatsächlich so, dass bei ganz vielen wirklich ganzheitlich nachhaltigen Anlagemöglichkeiten weniger Rendite rauskommt. Einfach dadurch, weil, wenn wirklich ganzheitlich nachhaltig gedacht wird, werden sozialere Unternehmen mit einbezogen, und es geht um langfristig denkendere Unternehmen, wo es eben nicht um kurzfristig hohe Gewinne geht, die zum Beispiel dann andere Umweltkosten verursachen. Das heißt, an der Stelle, dass man ein bisschen weniger Rendite kriegt, ist sogar relativ normal, aber sollte eigentlich langfristig sich trotzdem lohnen. Genau. So. Um jetzt ein bisschen wieder aufzulockern, haben wir einen Song für euch.
Ja, und zwar ist der vom aktuellen Album von Provinz und er heißt Diese Nacht.
freefm.de mit Mediathek. Alle Sendungen 7 Tage nachgenießen.
Und jetzt sind wir wieder zurück bei Talks for Future. Ich bin Clara und Helena ist heute auch hier.
Hallo zum dritten Mal.
Und wir reden heute über Finanzen und Geld und vor allem nachhaltiges Investieren. Aber Helena, was ist eigentlich nachhaltiges Investieren?
Gute Frage, sollte man vielleicht irgendwann auch mal klären. Nachhaltiges Investieren heißt plump gesagt, investieren in nachhaltige Unternehmen. Das hat sich jetzt nicht viel besser geklärt. Du schüttelst den Kopf. Nein, hat es nicht.
Irgendwie nicht, nee.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass Nachhaltigkeit Definitionssache ist. Also die Frage ist jetzt, ist Coca-Cola nachhaltiger als die Stahlindustrie, also als ein möglichst nachhaltig orientiertes Stahlunternehmen, einfach nur weil Coca-Cola per se weniger CO2 ausstößt, einfach weil die Coca-Cola-Produktion eben nicht so viel CO2 ausstößt wie Stahlindustrie oder Stahlproduktion. Und genau deswegen ist es einfach sehr schwierig zu definieren, was ist Nachhaltigkeit. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen auf den Unterschied zwischen Fonds und ETFs, wir haben vorhin die Grundbegriffe geklärt, nochmal eingehen und an der Stelle einfach ein bisschen herausarbeiten, was zum Beispiel bei einem ETF passieren kann. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen konkreten ETF anschauen, wir können uns den ETF MSCSRI Low Carbon, ich quäle euch nicht mit dem ausgeschriebenen Namen, du schüttelst schon wieder den Kopf.
Ich habe von dem auch schon gehört und ich habe ihn irgendwann mal ausgesprochen gehört und ich war so, was wollt ihr von mir eigentlich?
Ja, ich vertue mir, ich versuche mich jetzt nicht zu sehr damit zu versprechen. Deswegen, kriegt ihr nur den abgekürzten Namen. Also auf jeden Fall geht es um einen ETF, also um einen passiv gemanagten Fonds, um eine aktiv gemanagte Ansammlung von Aktien. Passiv. Danke. Und der ist als Low Carbon benannt, weil er eben Firmen, die wenig CO2 ausstoßen, mit einbeziehen soll. Der wird auch von der Stiftung Warentest zum Beispiel empfohlen. Und da findet man zum Beispiel Unternehmen wie Tesla, Microsoft, Nvidia, Home Depot, Coca-Cola oder Pepsi-Cola mit drin. Und jetzt kommen wir auch nochmal auf das Beispiel zurück, was ich vorhin gerade ein bisschen angerissen habe. Cola verbraucht eben einfach nicht so viel CO2 oder stößt nicht so viel CO2 aus wie die Stahlindustrie und ist somit automatisch drin. Also Vorteil von dem ETF, von diesem Low Carbon Index wäre jetzt hier, es wird tatsächlich nicht so viel CO2 ausgestoßen. Kontra allerdings, es gibt hier keine spezifischen Ambitionen der Unternehmen. Also Coca-Cola muss sich jetzt nicht bemühen, wirklich nachhaltig zu werden. Es reicht einfach, dass sie von Haus aus weniger ausstoßen. Und das ist eben die Frage, was man hier unterstützen möchte. Also es ist auch in dem Punkt eine persönliche Entscheidung. Also möchte ich ein Unternehmen unterstützen, das sehr hohe Anforderungen hat und vielleicht einfach per se, weil es die Stahlindustrie ist, viel CO2 ausstößt, aber eben versucht, Richtung Klimaneutralität zu gehen. Oder will ich ein Unternehmen unterstützen, das einfach gar keine Ambitionen hat, aber per se einfach nicht so viel ausstößt. Das ist eben ziemlich persönliche Präferenz. Außerdem können ETFs zum Beispiel auch Kriterien haben wie ESG-Kriterien. ESG steht für Environment, also Umwelt, Sozial. Und Governance, also Unternehmensführung. Und da können aber dann trotzdem zum Beispiel kritische Branchen, die jetzt verschiedene Menschen nicht unterstützen möchten, wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie, mit drin unterstützt werden. Also es ist so ein bisschen so ein Dschungel und man muss sich im Endeffekt um einiges genauer einlesen, um wirklich zu wissen, unterstütze ich mit meinem Fonds, mit meinem ETF das, was ich eigentlich unterstützen möchte.
An der Stelle kurz die Frage, wie leicht ist es in der Regel, dass tatsächlich rauszufinden?
Je nachdem, wie gut du eingearbeitet bist ins Thema. Also du müsstest tatsächlich, es hängt auch davon ab, wie wichtig es dir ist, wirklich, dass jedes einzelne Unternehmen, bei dem du einen Mini-Anteil in deinem Fonds hast, wirklich exakt deinen Kriterien entspricht, was ja eh schon schwierig ist, weil mit den meisten Firmen sind wir ja einfach nicht einverstanden. Das ist ja wie die Politik. Es ist einfach ein Mittelweg, der irgendwie verschiedene Interessen versucht zu vereinigen. Und genau, also Greenwashing ist leider, leider ein großes Thema, was viel zu viel vorkommt, auch in der Finanzindustrie. Die Organisation Finanzwende hat da mal ESG-Fonds, also die Fonds, die ich gerade erwähnt habe, Environmental, Social und Governance Fonds oder ETFs untersucht und hat herausgefunden, dass in über 70% der als nachhaltige Investitionen deklarierten Fonds auch in fossile Energien investiert wird, also Öl, Gas und Kohle. Und das kann es halt einfach nicht sein. Und deswegen gibt es eben Organisationen wie eben zum Beispiel Finanzwende, aber auch andere, die einfach fordern, dass es einheitliche Labels für nachhaltige Geldanlage geben soll, dass es strenge europäische Definitionen von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten geben soll, die unter anderem Atomkraft und Erdgas ausschließen und vor allem, dass mehr Transparenz da passiert, also dass Greenwashing weniger möglich ist.
Also das klingt für mich so, als würden sie in irgendeiner Art und Weise ein Branding, ein Siegel, irgendwas in die Richtung haben wollen. Gibt es sowas denn schon?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Siegeln, die sind dann mehr oder weniger streng, mehr oder weniger vertrauenswürdig. Und das ist immer so ein bisschen, du musst dich halt immer einfach für das geringere Übel für dich entscheiden. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte insgesamt so ein bisschen nachhaltiger, dann ist vielleicht das ESG-Kriterium schon okay für dich. Wo aber jetzt dann trotzdem teilweise in Zeug investiert wird, was du jetzt möglicherweise nicht unterstützt, zum Beispiel Rüstungsindustrie. Es gibt strengere Siegel, zum Beispiel das FNG-Siegel, das als sehr positiv bewertet wird. Das ist das Siegel Forum Nachhaltige Geldanlage und die haben eben Mindeststandards für nachhaltige Geldanlagen und sind strenger als andere Kriterien. Die Probleme bei strengeren Labels sind aber natürlich, je mehr Nachhaltigkeitskriterien du anwendest, desto weniger Diversifikation hast du. Weil das beschränkt natürlich die Unternehmen, die du in deinen Fonds, in deinen ETF aufnehmen kannst. Und dann kannst du dein Risiko nicht mehr so gut streuen. Das heißt, wenn die wenigen Unternehmen, die du dann nur noch drin hast, weil nur noch wenige Unternehmen deinem Siegel oder deinen Kriterien entsprechen, dann ja, ist einfach das Risiko höher, dass du dein Geld im blödesten Falle total verlierst.
An der Stelle kurz, falls das für die Leute, die bisher noch gar keinen Plan dafür haben, gerade nicht klar geworden ist. Das Problem, dass da keine Diversifikation da ist, ist, dass eigentlich genau das der Grund ist, warum man Fonds oder ETFs kauft, damit man das Risiko verteilt. Und wenn dann eben die Nachhaltigkeitslabels und Kriterien zu streng werden, dann ist es einfach nicht mehr möglich, das zu tun, was eben der Grundidee von Fonds und ETFs so ein bisschen entgegensteht. Was ich jetzt bei meiner Recherche erst so richtig 100% verstanden habe, ist, dass die EU-Taxonomie ja auch sowas ist.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich bin vorhin gerade schon, als ich darüber erzählt habe, dass strengere Labels gefordert werden von der Organisation Finanzwende und eine strenge europäische Definition von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Das ist genau das, was in der EU-Taxonomie passiert. Also die EU-Taxonomie ist eine Pflicht für bestimmte Unternehmen, die eben in den Rahmen dieser Berichtspflicht hineinfallen, die ihre Aktivitäten einzustufen und zu berichten. Es gibt bestimmte Umweltziele, die in dieser Taxonomie definiert werden. Das sind 6 Stück. Clara, kannst du die vielleicht einfach kurz aufzählen für unsere Hörer?
Na klar, also das ist einmal die Anpassung an den Klimawandel, der Klimaschutz, die nachhaltige Nutzung und Schutz von Meeresressourcen, weirdes Wort, egal, der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung und der Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. Jetzt haben wir es.
So, teilweise sperrige Ziele. Jedenfalls, vielleicht habt ihr ein paar davon mitgekriegt. Das sind an sich ganz gute Ziele, die da definiert werden, die auch, glaube ich, einfach relativ viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben. So auch aus Laienperspektive, auch für uns jetzt als Klimaaktivisten. Also das sind auf jeden Fall sehr gute, sehr wichtige Ziele. Und das noch viel coolere daran ist, eine Wirtschaftsaktivität kann jetzt mit der EU-Taxonomie nur noch als nachhaltig deklariert werden oder darf nur noch als nachhaltig deklariert werden, wenn sie zumindest einen der Ziele einen signifikanten Beitrag leistet und gegen keines der anderen Ziele signifikant verstößt. Heißt, ich darf jetzt nicht zum Beispiel das Klima schützen, indem ich durch eine Technologie, die sehr viel Müll verursacht, eben das Klima schütze, aber dadurch zum Beispiel das Meer verschmutze. Also das wäre.
Du meinst Müll vermeidet, nicht verursacht.
Doch, ich meine verursacht.
Okay. Also red weiter.
Alles gut. Eine Tätigkeit, wenn ich jetzt mit irgendeiner Technologie das Klima schütze, aber dadurch ganz viel Müll verursache, dann ist das nicht nachhaltig, weil ich eben gegen das Ziel zum Beispiel nachhaltige Nutzung und Schutz von Meeresressourcen, wenn dieser Müll eben am Ende im Meer landet, verstoßen würde.
Okay, ja.
Genau. Und zu dieser EU-Taxonomie möchte ich vielleicht noch sagen, das Coole daran ist eben, dass das in Zukunft ganz, ganz viele Unternehmen betreffen wird. Also aktuell betrifft es nur sehr große Unternehmen ab, lass mich lügen, 500 Mitarbeitern.
Ich glaube auch, ja.
Die kapitalmarktorientiert sind, also die eben an der Börse ihre Aktien handeln. Und aber jetzt in Zukunft wird es auch, wird der Kreis an Unternehmen vergrößert. Also dann werden schon Unternehmen ab 250 Mitarbeitern mit einbezogen sein. Auch kleine und mittelständische Unternehmen, die einen bestimmten Umsatz, das sind glaube ich 40.000 im Jahr, eben erwirtschaften. Und das vergrößert eben um einiges den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen. Also immer mehr Unternehmen werden berichten müssen, ob sie wirklich nachhaltig sind. Und für die Definition von Nachhaltigkeit bestehen jetzt erstmals wirkliche Kriterien. Also du kannst jetzt nicht mehr behaupten, ich bin nachhaltig, weil wenn du laut den Kriterien nicht nachhaltig bist, dann darfst du das in der EU rechtlich nicht mehr sagen. Heißt, es verhindert Greenwashing an viel, viel mehr Punkten.
Und es ist eben eine Pflicht, da zu berichten und sich da einzuordnen quasi, was halt vorher auch nicht war. Also es gab Siegel, aber die musste niemand benutzen so unbedingt. Und wie gesagt, dann je nachdem, wie die Siegel definiert waren, sind da auch mal Unternehmen reingerutscht, wo man erstmal sagen würde, aber ihr seid doch gar nicht nachhaltig. Also es ist eine Pflicht da und es ist jetzt eben wirklich festgelegt. Wobei ich an der Stelle ein bisschen über das Nicht-Greenwashing streiten lässt.
Ja, bitte, bring.
Einfach,
sag
weil.
Die größte Kritik es an, ist an der
so,
EU-Taxonomie.
Wie, ich verstehe nicht, wie man als PolitikerInnen sagen kann, wir machen jetzt eine EU-Taxonomie, das festgelegt ist, was nachhaltig ist. Und dann nehmen sie Erdgas und Atomkraft mit rein.
Ja, das ist, wie schon angedeutet, die größte Kritik an der EU-Taxonomie, dass eben Erdgas und Atomkraft damit als nachhaltig bewertet werden. Es gibt verschiedene Vorschläge von ExpertInnen, die sagen, wie man es hätte besser machen können, aber es ist leider jetzt nicht so geworden, heißt Erdgas und Atomkraft werden auch als nachhaltig bewertet. Nichtsdestotrotz ist die EU-Taxonomie was Erstes Handfestes, was erstmal die Chancen auf jeden Fall verbessert, in nachhaltige Quellen zu investieren und vor allem auch den Druck eben auf Unternehmen erhöht, hier, weil sie eben jetzt wirklich berichten müssen, was tun sie, womit verdienen sie ihr Geld, erhöht das einfach den Druck und InvestorInnen können dann besser entscheiden, in wen sie investieren und ja, also wir erhoffen uns trotzdem möglichst große Wirkung davon, auch wenn es jetzt nicht das Nonplusultra ist.
Free FM
auf 102,6
Megahertz.
So, da sind wir wieder bei Talks for Future, heute im Studio mit mir, Helena, und bei mir sitzt die Clara.
Hi.
Genau. Und wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit und Finanzen und Investieren miteinander zu tun haben. Jetzt am Ende möchten wir noch ein bisschen darauf eingehen, was wir für eigene Erfahrungen mit dem Thema haben, unsere eigenen Meinungen und so weiter. Clara, du hast am Anfang schon mal andeuten lassen, dass du eigentlich gar nichts mit dem Thema am Hut hast. Ich glaube dir nicht so richtig, beziehungsweise ich weiß auch natürlich, weil wir uns ja auch privat kennen, so ein paar Sachen. Was hast du denn mit deinem Geld bisher gemacht?
Ich habe tatsächlich, aber das ist auch das Einzige, aber ich bin bei einer nachhaltigen Bank. Als ich dahin gewechselt bin, war mir nicht wirklich bewusst, was das genau bedeutet, aber ich wusste, es ist besser als eine andere Bank.
Konventionelle Bank.
Ja, genau. Aber ja, ich glaube, das ist aber generell in unserer Bubble das, was die meisten in die Richtung machen, weil dann doch einfach bewusst ist, dass konventionelle Banken leider in Rüstung und in Kohle investieren und deshalb ist es, glaube ich, das, was die meisten in unserer Bubble tun, aber weiter geht's halt dann leider oft nicht mehr.
Ja, also ein Vorteil daran, direkt mit seinem Geld zu einer nachhaltigen Bank zu gehen, ist auf jeden Fall, es macht die ganze Sache einfacher, weil bei einer nachhaltigen, bei einer ethischen Bank, die fixe, transparente Kriterien hat, wo sie sagen, okay, daran investieren wir und daran investieren wir nicht und die dir das so als Vertrag zum Unterschreiben quasi hinlegt, kannst du dich auch einfach darauf verlassen, dass die das so tun. Und das macht die ganze Sache einfacher, weil auch wenn ich mein Geld ja nicht investiere, wenn es auf der Bank liegt, die Bank investiert ja trotzdem. Die Bank muss ja sich auch wirtschaften, also die Bank handelt mit unserem Geld, auch wenn es nur quasi auf dem Konto liegt. Wer trotzdem nicht von seiner konventionellen Bank wegweichen möchte, das ist sogar auch eine sehr, sehr gute Sache, wenn ihr dann eure Bank auch auffordert, nachhaltig zu investieren. Weil ihr könnt natürlich sehr wohl da den Druck aufbauen. Und wenn immer mehr Menschen es von ihren konventionellen Banken fordern, dass sie nachhaltiger investieren und nachhaltiger handeln, hat das natürlich auch eine großflächige Wirkung. Das Problem ist allerdings, dass ihr natürlich mehr Expertise braucht fürs Thema und dass auch die Bank, also konventionelle Banken, wissen oft nicht so viel darüber und vor allem nicht so viel über diese nachhaltigen Kriterien, über die jetzt ethische Banken besser informiert wären. Auch kann es sein, dass ihr in die Falle von Greenwashing gelangt und es ist ganz einfach aufwendiger, wenn ihr mit eurer Bank diskutieren müsst. Das ist ganz klar zu sagen. Aber spricht auf jeden Fall sehr viel dafür, einfach bei der Bank mal nachzufragen. Was gibt es denn für Nachhaltigkeitskriterien? Was tut ihr genau, einfach um da den Druck aufzubauen? Wenn ihr direkt zu einer nachhaltigen Bank wechselt, dann baut ihr aber auch indirekt Druck auf konventionelle Banken, weil sie eben merken, okay, die Kunden springen uns ab, weil sie Nachhaltigkeit wollen. Das ist dann auch wieder eine indirekte Wirkung. So viel zu Banken. Zum Investieren möchte ich noch was sagen, weil wir jetzt auch ganz viel über Investieren gesprochen haben. Investieren kann man auch schon mit wenig Geld. Also ab 25 Euro pro Monat ist Investieren in Fonds und ETFs und so möglich. Ab ca. 500 Euro kann man auch einmalig, also wenn man jetzt zum Beispiel was erbt, dann helfen auch schon 500 Euro einmalig, die man anlegen kann und mit denen man eben in nachhaltigem Sinne Gutes tun kann. Ja, Clara, wie viel weißt du über deine eigenen Finanzen? Führst du Buchhaltung?
Nein. Ich hab irgendwann mal für einen Moment Buchhaltung versucht, weil also ich schaue eine YouTuberin, die so Orga Sachen für deinen Alltag und so macht. Und die hat gesagt, ja, ich habe angefangen, meine Buchhaltung zu machen. Und ich war so, eigentlich wäre das recht schlau, weil ich habe for real keine Ahnung, wie viel ich ausgebe oder keine Ahnung. Und ich habe es dann versucht und bin nach 3 Tagen gescheitert.
Oh nein.
Deshalb so und also wahrscheinlich hat man über die Sendung auch schon rausgehört, investieren bin ich auch noch nicht irgendwie, habe ich auch noch nichts getan. Ich weiß nicht, Helena, was tust du denn so, seitdem du dich informiert hast?
Also seitdem ich mich informiert habe, führe ich Buchhaltung. Das ist jetzt ein paar wenige Monate her, seit ich damit angefangen habe, einfach um mal so einen groben Überblick darüber zu kriegen, wie viel Geld nehme ich eigentlich ein, wie viel gebe ich aus, wie viel bleibt eventuell am Ende des Monats noch übrig, was ich in coole Projekte und Fonds und was auch immer investieren könnte. Und zudem, ich habe seit etwas über einem Jahr, müsste das mittlerweile sein, investiere ich regelmäßig in einen Fonds. Hat einfach mein Vater irgendwann auch gemeint, ja, mach das doch mal, weil je früher du anlegst, desto besser ist es. Auch wenn man jetzt erstmal mit dem niedrigsten Betrag, der möglich ist, 25 Euro im Monat anfängt, bringt das dann, glaube ich, doch schon mal was. Und da habe ich eben auch einfach über meine nachhaltige Bank einen möglichst nachhaltigen Fonds dafür gewählt. Gut, Clara, kannst du vielleicht noch zum Ende kurz für uns einordnen, wie wir denn als Aktivisten zu dem Thema stehen, beziehungsweise was Aktivismus für eine Wirkung auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter hat und aber auch was Investieren für eine Wirkung auf Klimaschutz und so weiter hat.
Ja, also ich meine, als über was wir als AktivistInnen meistens sprechen, ist halt dann, wenn dann direkter Konsum investieren, reden wir selten drüber und ich meine, wir machen Aktivismus und im Grunde sind es 3 Stufen von Wirkung, weil also Aktivismus ist mega indirekt. Es bringt halt Aufmerksamkeit zum Thema, aber sonst macht es erstmal nichts. Ganz platt gesagt, investieren ist natürlich auch indirekt, weil du halt Druck auf Unternehmen machen kannst, in die du nicht investierst, aber halt nicht direkt auf die Unternehmen. Und Konsum ist dann eben das Direkte mit hier, ich kaufe eure Dinge oder auch nicht. Und ich glaube aber, dass alle 3 Stufen extrem wichtig sind und dass man auf allen 3 Stufen handeln sollte, wenn man es kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wie auch immer man sich für Nachhaltigkeit einsetzen kann, man sollte es immer tun und vor allem man sollte sich damit beschäftigen, was auch immer für dich am geeignetsten ist. Okay, ganz zum Ende, Clara. Ich würde dich gerne mal fragen, wie hat sich deine Meinung zu dem Thema jetzt verändert? Kannst du uns das in 2-3 Sätzen sagen?
Also, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es spannend sein kann. Ich bin immer noch nicht der größte Fan von dem Thema. Aber ich merke, dass es spannend sein kann und habe auf jeden Fall weniger Berührungsangst tatsächlich. Ich meine, vorher war ich so, bleib mir damit weg. Und jetzt ist es, ja, ist eigentlich ganz interessant.
Cool, okay. Ich schreibe mir das jetzt einfach mal frech meiner Invasion auf dich
das
zu.
Das darfst du.
dass wir uns heute auf dieses Thema beziehen. Dementsprechend sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Dann, Clara, vielen Dank dir, dass du mit mir heute das Thema Finanzen, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren behandelt hast. Und sag zu unseren Hörern und Hörerinnen, bis in 4 Wochen. Wenn wir wieder da sind von Talks for Future.
Free FM auf 102,6 MHz.
Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle 4 Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.